Ein Vers, der mir den Vormittag über in den Sinn kam, und zwar, das hat jetzt noch nichts mit der Predigt zu tun, 1. Thessaloniker 5, Vers 8 oder 7 oder 6. So lasst uns nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Paulus hatte sicherlich nicht die 16 Uhr Veranstaltung in Bad Teinach auf dem Schirm, als er das geschrieben hat. Und nichtsdestotrotz denke ich, 16 Uhr ist immer eine sehr kritische Zeit. Ja, da ist man wirklich so am Kämpfen und trotzdem, ich habe die Zeit im Blick. Wir wollen nicht das alles so langziehen, aber lasst uns in dieser Zeit, die wir das miteinander, den Psalm betrachten, lasst uns nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns nüchtern sein, ja, dass der Herr uns für diese Stunde auch Kraft gibt. Ja, ein wichtiger Bibelvers, ein anderer Vers, der mir bekannt geworden ist, ich glaube auch sehr, in den Endzeitkonferenzen hier war Matthäus 24, 12, den kennen wir, wenn die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, dann wird die Liebe in vielen erkalten. Das ist ein Vers, den ihr sicherlich auch kennt und es ist eine Sache, wenn man den Vers, sag mal, ausliest, wenn man ihn liest, wenn man etwas hört. Aber das ist wie bei vielen geistlichen Wahrheiten. Es wird erst dann lebendig, wenn die Dinge eintreten. Und wenn du in deinem Leben selbst merkst, auch als Nachfolger Jesu oder gerade dann, irgendwas ist da draußen, das auch in die Gemeinden einzieht, da ist das Potenzial, dass die Liebe in vielen erkalten wird, weil alles drunter und drüber geht. Und man merkt es einfach, ich merke es in meinem Umfeld, ich merke es an Geschwistern und ich merke es auch in den Gemeinden, dass die Liebe angefochten ist. Und wie reagieren wir da? Ja, der Weltmensch draußen, der sagt dann halt, ja, so ist es und damit müssen wir leben und jeder suchte das Seine, mit dem er klarkommt. Aber wir wollen ja ein Stück weit anders reagieren. Und Konflikte gibt es ja überall und diese Herausforderungen. Ja, die gibt es am Arbeitsplatz, wir haben es heute Morgen schon gehabt, die gibt es in der Ehe, die gibt es in der Gemeinde Gottes, gibt generelle Herausforderungen. Und jeder von euch, wenn wir jetzt die Stunde füllen müssten mit Zeugnissen von euch, wo habt ihr Herausforderungen, dann könntet ihr sicherlich einiges davon erzählen. Und das Ding ist halt, wir leben in einer gefallenen Welt, wir sind Sünder und interessant ist, wir sind nicht nur immer die Opfer von Herausforderungen, sondern manchmal sind wir auch Täter. Manchmal sind wir anderen ein Stolperstein für Herausforderungen und auch da wollen wir heute ein Stück weit in der Predigt lernen, wie gehen wir generell in der Endzeit mit solchen Herausforderungen, ja vor allem auf der zwischenmenschlichen Art um. Heute Morgen ging es ums Preisen, dass wir das Lob Gottes nicht vernachlässigen wollen, wegen der generellen Anfechtungen. Heute wollen wir ein Stück weit, wie gehen wir zwischenmenschlich um, wenn wir Herausforderungen haben. Und das sehen wir in der ganzen biblischen Geschichte schon. Es gab immer wieder Herausforderungen, weil Menschen einfach Sünder sind. Wir sehen es, Kain erschlägt seinen Bruder Abel. Wir sehen es bei Josef, der von seinen eigenen Brüdern verkauft wird, fast umgebracht wird. Wir sehen es bei Mose, der von seinem eigenen Volk, sagen wir, immer wieder angegangen wird. Und ich denke, wir können vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle sagen, ja, unter Christen ist es manchmal auch nicht so einfach. Ja, wenn es in der Welt schon nicht einfach ist, aber wir sind als Christen auch nicht davon verschont. Und David musste das einfach auch wieder erleben. Und deswegen heute nochmal ein Psalm, wo David, wo wir lernen wollen, wie ging der David mit zwischenmenschlichen Anfechtungen um? Wie hat das da reagiert? Und das Thema, ich habe es gerade genannt, was tun, wenn ich in zwischenmenschlichen Herausforderungen bin. Ja, auch da habe ich jetzt den Fokus mehr so auf, wie gehen wir mit Geschwistern um, wie gehen wir natürlich auch in der Welt um, aber wenn es auch zwischenmenschlich nicht funktioniert in der Gemeinde. Welche Schritte sind dazu nötig, um in diesen Herausforderungen zwischenmenschlich zu bestehen? Und dazu wollen wir uns ein paar Punkte angucken. Psalm 56, den wollen wir uns anschauen und ein paar Grundprinzipien draus lernen von David. Psalm 56 und ich lese uns dann mal die ersten drei Verse. Da heißt es dem Vorsänger nach der Melodie, die stumme Taube unter den Fremden, ein Miktam Davids, als ihn die Philister in Gat ergriffen. O Gott, sei mir gnädig, denn der Mensch wütet gegen mich. Den ganzen Tag bekriegt und bedrängt er mich. Meine Widersacher wüten gegen mich den ganzen Tag. Ja, viele bekriegen mich voller Hochmut. Ja, hier wollen wir erstmal stehen bleiben und wir sehen hier schon, das ist ein Umfeld, ich denke, in dem möchte keiner gerne sein. Ja, David schildert es sehr plastisch, der Mensch wütet gegen mich, sie bekriegen mich, sie bedrängen mich, Widersacher wüten gegen mich, jeden Tag, den ganzen Tag bekriegen sie mich voller Hochmut. Das ist ein Umfeld, das würdest du lieber verlassen. Und genau in diesem Umfeld befindet sich David, wir sehen es in Vers 1, er ist wieder auf der Flucht, er kommt nach Gath, da trifft er auf den König von Achis, den Achis. Und es war ja so, er war auf der Flucht, er hat ja schon um sein Leben gebangt. Ja, er wusste nicht, wie es weitergeht, jetzt sucht er Hilfe in der Fremde. Und jetzt, das kann man 1. Samuel nachlesen, der David steht jetzt vor dem fremden König und das Volk dort hat gesagt, der David, der ist ja nicht ohne, das ist ja eigentlich ein erprobter Kampfmann. Es wäre besser, wenn wir den vielleicht einen Kopf kürzer machen, dann ist das Problem gelöst. Und das heißt, der David flieht, braucht Hilfe, kommt an einen Ort und hat schon wieder totale Not. Ja, wir können uns das vielleicht ein bisschen vorstellen. Und der David, der kennt nur einen Ausweg, er stellt sich einfach wahnsinnig. Ja, und der König sagt dann, komm, lass den Spinner, lass ihn in Ruhe, vor dem brauchen wir uns nicht zu fürchten. Aber das Grundprinzip, Flucht, Bangen um sein Leben. Und das ist ja etwas, was wir mit Flucht auch ein Stück weit verbinden. Ja, Unruhe. Der David, der hatte Unruhe in seinem Leben. Der hatte Ängste. Der wusste nicht, wie es morgen wird. Werde ich morgen noch leben? Komme ich morgen nochmal durch? Wie werde ich den nächsten Tag erleben? Und der David, und ich denke, das ist auch ein Stück weit vielleicht etwas, was wir vielleicht auch manchmal erleben. Es kommen Punkte in unserem Leben, wo wir sagen, wie soll das noch werden? Jetzt wieder natürlich geistlich gesehen Endzeit, die Entwicklungen. Keiner weiß mehr, was richtig, was falsch ist. Das dringt in unser normales Leben hinein. Wie wird das noch werden? Und je nachdem, wie du gestrickt bist vom Charakter, das macht dir Sorgen, Unruhe, Nöte. Und dann wieder, der Herr geht in den Hintergrund. Ja, wir sehen nur noch die Sorgen, wir sehen nur noch das Dunkle. Und das, was wir von David hier lernen dürfen, als erstes in Vers 2, O Gott, sei mir gnädig. Heute Morgen haben wir schon gesehen und ich möchte trotzdem hier nochmal den Fokus drauf legen, ohne Gott haben wir keine Chance, in dieser Zeit zu bestehen. Wenn wir keine große Sicht von Gott haben, dann haben wir wirklich keine Hoffnung. Und das ist, was David hier macht. Er sagt, O Gott, sei mir gnädig. Das heißt, er wendet sich im Grunde genommen und sagt, du, ich weiß, ich habe einen mächtigen Gott, der hat alles im Griff, der kennt die Weltgeschichte, der kennt mein kleines Leben, schenk mir unverdiente Gunst. Ich weiß nicht mehr weiter, wie es werden soll. Und das ist das Erste, was wir tun sollen in deinem Leben. Wenn bei dir wieder alles, sagen wir, Land untergeht, drunter und drüber, wo gehen wir als Erstes hin? Ja, theoretisch sagt man, ja Gott, aber machen wir es oft in der Praxis auch? Das ist das Erste. Wir brauchen Hilfe, wenn wir in Not sind. Wenn wir ein kleines Land haben, das angegriffen wird von einer Übermacht, dann hilft es nichts, wenn sich das kleine Land mit seinen paar Waffen und Männlein selbst verteidigt. Das geht eine gewisse Zeit lang, aber irgendwann bekommt die Niederlage. Wir brauchen jemanden, der größer ist und stärker. Wir brauchen einen Verbündeten, der dann, wenn es brennt, auch eingreift und wir wissen, dort ist Hilfe zu finden. Und das ist das, was David hier macht. Er ruft zuerst mal, er fleht zu Gott, hilf mir in meiner Bedrängnis. Und jetzt sagt er uns auch den Grund, warum ist das wichtig, warum ist das nicht nur bloße Theorie. Ich meine, dass wir Gott anrufen, das wissen wir alle, das haben wir heute Morgen auch nochmal gesehen. Suchet mich, so werdet ihr finden. Aber David sagt auch hier den Grund. Er sagt, denn, auch Vers 2, das ist die Begründung, der Mensch wütet gegen mich. Den ganzen Tag bekriegt er mich und bedrängt er mich. Das heißt, der David, der kriegt so richtig auf die Schienbeine. Ja, ich mag den Spruch, du kriegst auf die Schienbeine. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal Fußball gespielt hat früher? Nee, Aber ich sage euch, wenn er auf die Schienbeine bekommt, das ist ein super Gefühl. Da geht es so richtig. Ja, das ist wie ein Stromschlag. Und das ist hier, ich fand es interessant, der David, der kriegt die ganze Zeit auf die Schienbeine und er sagt jetzt, der Grund ist der Mensch. Ich fand es interessant, dass er nicht sagt, die Menschen, sondern er nimmt hier das Wort im Hebräischen, das heißt, der böse, der sündendurchdrungene Mensch ist gegen mich. Der Enosch heißt es wortwörtlich im Hebräischen. Und jetzt kommen wir zu dem, jetzt wird es für uns wieder interessant. Wir alle befinden uns immer noch, obwohl wir schon Himmelsbürger sind, wenn wir den Herrn Jesus haben, in Gemeinschaft mit Enoschen, mit gefallenen, sündigen, bösen Menschen. Ja, und das ist interessant. Weißt du, wenn du dich oft fragst, warum ist mein Nachbar so böse? Warum raubt mir mein ungläubiger Chef alle meine Nerven? Warum haben wir ein Umfeld, das uns täglich bedrängt ist? Weil wir alle Enosche um uns haben. Und jetzt kommt es, was interessant auch ist, du und ich, wir sind auch Enosche. Das Einzigste, was uns unterscheidet von den Menschen da draußen, die Enosche sind, ist, dass wir den Herrn Jesus haben, wenn wir ihn denn haben, der uns heilig gemacht hat, rein gemacht hat. Aber, und das kennt ihr sicherlich, wenn ich nicht im Geiste wandle, in der Spur des Herrn Jesus, wenn mein Herz in Beschlag genommen wird von nicht guten Dingen, dann reagiere ich manchmal genauso wie ein Enosch, der Gott nicht kennt. Das ist einfach so. Ja, ich muss nur mit dem falschen Bein aufstehen morgens und es geht schon wieder drunter und drüber, dann wird es gefährlich. Und das ist das, was wir eben sind. Wir sind von Grund auf böse Menschen. Wir sind Menschen, die Konfliktpotenzial mit uns bringen. Ja, und das sehen wir wieder, auch die Gläubigen. Ja, wenn ihr nur mal Israel seht, dieses Volk kannte Gott. Ja, was machen sie? Sie fallen immer wieder von Gott ab. Wenn sie nicht in der Spur bleiben, machen sie genau dasselbe wie die Heidenvölker. Der Josef genauso. Ja, oder Mose. Du siehst, im Volk Gottes wird gemurrt, wird angegangen und dann ist es schwierig, die Kontenance zu bewahren. Da, wo der Mensch ist, ist Kriegspotenzial. Und das ist unser Thema. Was tun, wenn ich in zwischenmenschlichen Herausforderungen, wie kann ich da bestehen? Es gab 2023, gab es 369 Kriege auf dieser Welt. Da, wo der Mensch ist, da ist Konfliktpotenzial. Und genau in diesem Potenzial leben wir. Und jetzt ist ja interessant, als ich zum Glauben kam aus dieser Enosch-Welt und bin zum Glauben gekommen, das erste Mal in der Gemeinde gewesen, habe ich gedacht, das ist der Himmel auf Erden. Aber 1. Korinther 3 sagt uns was und jetzt kommen wir wieder auf die Schiene der Gläubige und seine Herausforderung zwischenmenschlich mit vielleicht auch Geschwistern. 1. Korinther 3, und als ich, meine Brüder, sagt Paulus, kam, konnte ich nicht zu euch reden als zu Geistlichen, sondern als zu fleischlichen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Und dann in Vers 3, denn ihr seid noch fleischlich. Solange nämlich Eifersucht, Streit, Zwietracht unter euch ist, seid ihr da nicht fleischlich und wandelt nach Menschenweise? Denn wenn einer sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber zu Apollos, seid ihr da nicht fleischlich? Und Paulus sagt ihr eigentlich das, was man im 21. Jahrhundert auch Gemeindeleben nennen könnte. Ja, auch in der Gemeinde Gottes. Ich hoffe, jeder von euch hat ein Stück weit der Gemeinde. Auch in der Gemeinde ist es oft nicht so leicht. Und das ist wichtig. Der Zeitgeist und der antichristliche Geist, der draußen wütet, der versucht natürlich auch in die Gemeinden zu kommen. Und jetzt können wir nicht einfach sagen, ja, die Gemeinde, sondern du bist ja ein Teil der Gemeinde. Und jeder von uns muss schauen, wie er vorm Herrn steht, dass er dem nicht auf den Leib geht. Dass ich nicht nur ein Opfer bin von Herausforderungen, sondern dass ich nicht noch anderen zum Anstoß werde. Das ist wichtig. Er hat mir das ein bisschen so vorgestellt, wie so ein kleines Haifischbecken. Wir müssen immer gucken, wem gebe ich zu füttern. Ja. Wir müssen gucken, dass wir im Gemeindeleben anders reagieren. Und deswegen, ich fasse hier mal zusammen. Also David, hier im ersten Punkt, wende dich in Herausforderungen an Gott. Das ist ganz wichtig, um in zwischenmenschlichen Herausforderungen zu bestehen. Gott muss an erster Stelle stehen. Ja, und David macht genau das. Er hat Herausforderungen. Ja, er wird angegangen. Und genauso wir leben in einer gefallenen Welt. Und die Bibel sagt aber, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Ja, wenn du heute Mittag jetzt hier bist und sagst, bei mir ist zwischenmenschlich alles super. Ich habe überhaupt gar keine Probleme. Ja, da stöhnt schon jemand. Dann ist das wunderbar, aber die Predigt ist trotzdem für dich. Ja, weil Paulus sagt, wir kämpfen nicht in erster Linie gegen Fleisch und Blut. Der Teufel benutzt nur andere Menschen, um dich zu Fall zu bringen. Und wenn er das nicht schafft, dann benutzt er dich halt woanders. Trotzdem ist es wichtig, zuallererst immer zu Gott zu gehen, egal was es ist. Menschen können herausfordernd sein und wir Christen sind davon nicht verschont. Das heißt, wir brauchen die richtige Waffe und die ist der gnädige Gott. Zu dem rufen wir. Ich habe neulich ein Bild gesehen, das hat mich sehr angesprochen. Das war so ein kleines Video, da war ein riesen Waldbrand. Das war so, ich glaube in Griechenland war das. Und dann hat man so ein Haus eingeblendet und da kam eine Frau auf den Balkon, die hat es gesehen, ist rein und wieder rausgekommen mit einem kleinen Eimer Wasser und hat es so rübergeschüttet. Das war der Tropfen auf dem heißen Stein. Ja, und wenn du in zwischenmenschlichen Herausforderungen bist, dann hilft es nichts, wenn du menschlich agierst. Wir brauchen in solchen Situationen Gott. Wenn die Bibel sagt, Herausforderungen sind normal, gibt es Menschen in deinem Umfeld, die dich gerade herausfordern? Frag dich mal, gibt es Menschen, wo du sagst, ja, die sehe ich vielleicht lieber von hinten? Ja. Was? Wir beten nachher erstmal. Okay, zweiter Punkt ist, wir wollen genau lernen, wie David damit umgeht. Aber bevor wir jetzt gucken, Opfer, ich werde angegangen, ich habe Prass, ich habe Herausforderungen, die bösen Menschen. Geschwister, lasst uns aber, und das ist ein wichtiger Punkt, erstmal bei uns selbst anfangen. Wo sind meine Störfrequenzen? Wisst ihr, wir sind immer dabei, sehr schnell den Splitter im Auge des anderen zu sehen, das ist kenne ich, aber den Balken, den ich trage, den sehe ich überhaupt gar nicht. Ja, deswegen auch ein Stück weit, wo gebe ich einen Anstoß für diese Konflikte? Wo redest du vielleicht über Menschen negativ? Wo bist du sag mal, so jemand, der das Feuer von hinten rum anzündet? Wo hast du deine Zunge nicht im Griff? Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir bei uns selbst anfangen. Ja, bevor du deine Gabe zum Altar bringst, guck erstmal, dass du mit den Menschen auch in Ordnung bist. Und wenn das der Fall ist, ja, dann wollen wir uns den zweiten Punkt jetzt anschauen, aber vielleicht auch hier noch bei Herausforderungen. Jetzt habe ich gerade ein Ja gehört. Wohin gehst du bei solchen Dingen? Ja, und das ist wichtig, dass wir nicht selbst losschießen, sondern dass wir einen gnädigen Gott beauftragen. Ich möchte uns noch eine Bibelstelle zur ganzen Praxis geben dazu, wenn ich sage jetzt, okay, ich habe Anfechtungen mit anderen, zwischenmenschlich, Konflikte und ich bin von meiner Seite her, ich sag mal, ich sehe nichts in meinem Leben, Herr Jesus, du zeigst mir auch nichts, dann ist 1. Petrus 3, 9 eine praktische Sache, die wir als Gläubige tun sollten. 1. Petrus 3, Vers 9. Und das ist natürlich etwas, sagen wir, menschlich liegt es mir auch nicht. Ja, aber die Bibel sagt, wir haben den Heiligen Geist und er gibt uns die Kraft dafür. Da heißt es nämlich, vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung. Fang nicht an, in dieses Lied mit einzustimmen, wenn andere Menschen was gegen dich haben, sondern, was heißt er hier, im Gegenteil, segnet, weil ihr wisst, dass ihr dazu berufen seid, Segen zu erben. Und das ist natürlich etwas in solchen Situationen, menschlich fast unmöglich. Ja, denjenigen, der mich noch angeht, ihn noch zu segnen und ihm das Gute von Gott zu wünschen. Aber im zweiten Kapitel vom 1. Petrus heißt es, wir sollen uns Gott, den Herrn Jesus, zum Vorbild nehmen. Er, der, als er geschmäht wurde, nicht zurückschmähte, sondern um unseretwillen gelitten hat, das ist mir so immer ein Mutmacher. Ja, ich bin letztendlich auch ein Enosch und du auch. Und wir haben alle unverdiente Gnade bekommen. Also einen anderen zu segnen, heißt eigentlich nur, ich bin so gnädig, wie Gott mir gnädig ist. Ja, Gott sagt ja mal, wenn du nicht deinem Bruder oder Schwester vergibst, dann wird dir Gott auch nicht vergeben. Bergpredigt, ja, das ist auch interessant. Okay, also, wollen wir uns hier das, gibt es Menschen in deinem Umfeld? Guck erstmal bei dir selber, aber wenn du sagst, okay, da ist erstmal nichts, aber ich habe diese Herausforderung. Zweiter Punkt, vertraue einem lebendigen Gott. Das heißt, nicht nur wende dich in Herausforderungen an einen lebendigen Gott, das ist wichtig, dass wir das schon mal tun, aber dann vertraue auch einem lebendigen Gott, dass er in deine Situation hineingeht. Und das ist das, was wir hier weiter in Vers 5 lesen, in Vers 4 von Psalm 56. Da sagt nämlich der David, wenn mir Angst ist, dann vertraue ich auf dich. Das heißt, wenn ich in zwischenmenschlichen Anfechtungen bin, dann nehme ich das Heft nicht selbst in die Hand, sondern ich glaube, dass Gott eingreifen wird. Interessant ist hier, dass er erstmal sagt, bevor er sagt, vertraue ich auf dich, er sagt, wenn mir Angst ist. Denke ich auch wichtig, dass wir hier einfach mal auch ehrlich sind und sagen, solche Anfeindungen, Herausforderungen, die machen auch Angst. Ja, herausgefordert zu werden. Ja, es ist nicht immer so ein Christ, der steht und bei dem prallt alles ab, sondern auch mal zu sagen, wenn schon ein David sagt, mir wird Angst in solchen Dingen, warum darf ich das nicht aussagen? Wir machen oft so, als würde uns Herausforderungen nicht tangieren. Kennt ihr vielleicht, morgen Sonntag, wie geht's dir? Gut, super, alles bei allen ist immer alles super. Ja, also ich bin dann immer der denkt, ich bin nicht nur der Einzige. Ja? Da auch mal offen zu sein, sagen, nein, mir geht gerade alles der Bach runter. Ja? Und trotzdem habe ich Gott im Zentrum. Und das ist auch das, was David sagt, ein Psalm vorher. Er sagt, Furcht und Zittern kommen mich an und Schaudern bedeckt mich. Wisst ihr, wir dürfen auch mal sagen, nein, ich habe wirklich Angst. Der Glaube, ich kann ihn gerade gar nicht fassen. Mir ist Gott so weit fern. Es funktioniert gerade nicht. Aber vielleicht ist es auch so, dass du gar keine Angst bekommst, sondern dass, wenn du zwischenmenschliche Anfeindungen hast, dass du wütend wirst, dass du bitter wirst, dass du schon Rachegedanken hast, dass du vielleicht betest, so wie David in Vers 8, oh Gott, stürze die Völker nieder im Zorn. Wäre doch schön, wenn wir so neutestamentlich auch so mal beten könnten, oder? Lass Feuer vom Himmel regnen. Ja, aber der Herr Jesus sagt ja, ihr sollt anders reagieren, nicht wüten, nicht bitten. Und deswegen sagt er hier, ich vertraue auf dich, oh Gott. Ganz praktisch möchte ich mal fragen, wie reagierst du in solchen Herausforderungen zwischenmenschlich in deinem Leben? Braucht er nicht laut sagen, aber was? Vertraust du dann auf Gott? Oder ziehst du selbst die Waffen? Ich kann nur von meiner Erfahrung sagen, oftmals vergesse ich ganz oft das, was ich jahrelang selbst schon gepredigt habe. Das Einmaleins. Ja, dann werde ich wütend, dann werde ich verzagt, dann denke ich, ach, lasst mir doch alle und Buckel runter und ich packe meine Sachen und verschwind. Immer wieder dran erinnern. Gott lässt manchmal Dinge in unserem Leben zu und er stellt dir Menschen in den Weg, wo du manchmal denkst, wie kann das nur sein? Aber Gott lässt es zu, damit wir lernen. Vor allem lernen, nicht auf uns zu schauen und auf unsere Unzulänglichkeiten, sondern auf Gott zu schauen, der dann eingreift. Wisst ihr, David war ja ein Kriegsmann. Der hätte uns alle einen Kopf kürzer gemacht. Und trotzdem lässt Gott in seinem Leben solche Dinge zu, dass er Angst bekommt, damit Gott ihm beibringt, Abhängigkeit zu leben. Ja, Paulus hat ja auch gesagt, wenn ich schwach bin, und da musst du erstmal hinkommen, dann ist Gott stark. Ja, und manchmal lässt Gott Dinge in unserem Leben so zu. Deswegen, auch Christen dürfen Angst haben, aber Christen dürfen auf Gott vertrauen, dass Gott in solchen Situationen eingreift. Und jetzt gehen wir weiter in Vers 5. Was sagt denn David? Ich vertraue auf dich, Gott. Und jetzt sagt er ihm, Gott will ich rühmen sein Wort. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Das ist eine wunderbare Haltung. Ja, ich will auf Gott vertrauen. Ich will auf sein Wort vertrauen. Aber es ist interessant, wenn du Anfechtungen hast und bei dir geht echt alles drunter und drüber, dann wissen wir, dass wir aufs Wort Gottes, dass wir uns da draufstellen sollen, dass wir uns nicht fürchten sollen, dass wir vertrauen sollen. Aber ist es in der Praxis immer ein Automatismus, dass wir das machen? David sagt hier, und das ist wichtig, auf Gott oder in Gott, Vers 5. Und das heißt, mit Gottes Hilfe vertraue ich auf sein Wort. Mit Gottes Hilfe fürchte ich mich nicht. Mit Gottes Hilfe vertraue ich, dass er eingreift. Das heißt, aus uns aus können wir das oft gar nicht. Jetzt sehen wir wieder, wie wichtig es ist, den Fokus hier zu behalten. Wisst ihr, es gibt so eine fromme Sprache Kanaans, die die Geschwister dann die einem vor den Latz knallen und die meinen das ja gut. Ja, wenn du in Anfechtung bist, die sagen, du musst nur aufs Wort Gottes stellen. Du musst nur beten. Du musst nur dich nicht fürchten. Das ist ja alles richtig. Aber wenn es drunter und drüber geht, Geschwister, dann hilft es erstmal so nicht, wir wissen alles. Sondern dann heißt es, vertrau Gott, dass er dir Kraft gibt, diese Dinge zu tun. Also auch wieder, wie heute Morgen, nicht denken, ich müsste ein gewisses Level erreichen, damit Gott jetzt eingreift, sondern erstmal, ich kann gar nichts, Herr. Die Situation ist wirklich aussichtslos, aber du, Herr, möchtest mich an die Hand nehmen. Wisst ihr, wir sind manchmal so, wie wenn's Haus brennt, wir springen über die Brüstung und halten uns an dem Spannbetttuch fest, mit aller Kraft, mit letzter Kraft, und es brennt schon, die Finger verkohlen schon langsam, ich kriege keine Luft mehr. Und unten steht der Feuerwehrmann, der sagt, endlich, spring doch endlich. Ich bin da, ich halte dich, ich greife ein. Ja. Und deswegen auch zwischenmenschlich, vertraue nicht so sehr auf deine eigene Kraft. Auf Gott vertraue ich und fürchte mich nicht. Und dann sagt David in Vers 5, was kann ein Mensch mir tun? Was können wir Menschen dann tun? Und ich sage, wenn Gott bei dir im Boot ist, wenn du den Fokus auf Gott gerichtet hast, dann können dir Menschen erstmal gar nichts tun. Ja, wir haben so viele, Geschwister, wenn ihr gerade in Anfechtungen seid, dann lest euch jeden Tag von mir aus 2-3 Mal Römer 8. Ja, einfach aus Römer 8, diese wunderbaren Verheißungen. Was können wir Menschen tun? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Wer will gegen die Auserwählten Gottes Anklage erheben? Die Antwort ist, niemand. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Niemand, aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Das heißt, Menschen und was auch immer können uns erstmal gar nichts anhaben, wenn wir Gott im Zentrum haben. Aber Menschen können dir sehr wohl was anhaben, wenn das der Teufel schafft, dass der Herr immer weiter von dir weggeht, wenn er nicht mehr im Zentrum ist. Wisst ihr, ich hätte den David gerne mal gefragt, David, ja, wie ist denn das, als du in dieser Situation warst? Können dir Menschen wirklich nichts anhaben? Bist du da so drüber gegangen einfach? Weil Menschen können dir sehr wohl viel anhaben. Wisst ihr, er sagt ja hier in Vers 6, täglich verdrehen sie meine Worte. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehabt habt. Dass ihr Menschen habt, dass es egal, was ihr sagt, egal was es ist, auch wenn der Tonfall, wenn du dich wirklich anstrengst, liebevoll zu reden, es ist egal, sie hören es immer falsch, sie wollen es gar nicht richtig hören. Das ist vor allem dann, ich sag mal, wenn du am Arbeitsplatz bist, ist das eine Qual, wenn du in der Familie das erlebst, aber ich sage euch ganz ehrlich, wenn du auf der Kanzel stehst und ich gucke ganz viele Augen an, und du kannst ja die Leute beobachten und du merkst dann, egal was du sagst, die verdrehen die Augen, die schütteln den Kopf. Das ist gar nicht so einfach am Anfang. Ja, was können Menschen wir antun, wenn du immer überlegen musst? Ja, wie kommt das an? Ich denke, das kann einen schon ziemlich mitnehmen. Und dann sagt David, erst täglich verdrehen sie meine Worte, auf mein Unglück gehen alle ihre Gedanken. Wisst ihr, die wollen eigentlich nur eins, die warten nur, bis du einen Fehler machst. Und das Interessante ist, was er hier sagt, auf mein Unglück gehen alle ihre Wege. Auch hier wieder, die warten nur, bis sie dich abschießen können. Wisst ihr, von wie vielen Gläubigen weiß ich das zum Beispiel am Arbeitsplatz, dass egal was sie machen, ist alles falsch. Das ist Drama. Und dann, sie rotten, Vers 7, sie rotten sich zusammen und verbergen sich, sie beobachten meine Tritte. Das ist ja toll, oder? Wenn du nur noch guckst, weil du weißt genau, die beobachten dich überall. Sie beobachten deine Tritte. Und das Interessante ist, das ist ja auch, wenn einer was gegen dich hat, mit dem kannst du ja noch, ich sag mal, das ist in Ordnung. Aber die bleiben ja meistens nicht allein. Ich habe auch in der Gemeinde Gottes erlebt, so überhaupt. Der eine, der was gegen dich hat, der nimmt die nächste Schwester mit oder den nächsten Bruder und sagt, du hast schon mal gehört, guck, hast schon mal gesehen, was der da sagt die ganze Zeit. Und der Bruder oder Schwester sagt, nee, ich bin noch gar nicht. Ja, dann will ich dir aber mal sagen, wie der das gemacht hat. Und auf einmal haben die dich schon gefunden. Und dann sagt er, ja, stimmt, jetzt wo du das sagst. Ja, und jetzt hört er beim nächsten Mal auch schon zu. Die hören dann ganz anders. Und die zwei, die nehmen sich dann die nächsten. Und dann sind schon fünf. Weißt du, und dann hast du dann so langsam eine Gemeindespaltung. Und sie beobachten meine Tritte, weil sie auf mein Leben lauern, sollten sie bei ihrer Bosheit entkommen. Ich denke, das ist genau das, was wir in Korinth haben, diese Spaltungen dann. Und das ist genau das, was der Teufel auch in der Endzeit. Ich komme durch viele Gemeinden, Lothar, du wahrscheinlich noch mehr, oder? Jede Gemeinde, wo ich komme, sagen die, da brennt's. Aber wisst ihr, Gemeinde ist nicht immer Gemeinde, sondern das bist du, nicht? Und wenn es bei mir nicht stimmt, ja, wie soll es dann bei den anderen stimmen? Ja, das heißt, wir haben eine Verantwortung und deswegen, Menschen können mir schon was anhaben. Aber wenn ich klar vor Gott bin, mein Herz ist rein, ich gucke, dass ich Friede mit jedem Menschen habe, dann bin ich erstmal draußen vor. Ja, und so wollen wir doch durch die Endzeit. Menschlich hätte David allen Grund gehabt zu verzweifeln. Er hatte Angst, aber er reagierte richtig. Er befahl die Sache Gott an. Und das ist genau das, was der Herr Jesus, unser großes Vorbild, auch gemacht hat. Als er im Garten Gethsemane war. Vater, wenn es möglich ist, dann lass den Kelch an mir vorübergehen. Das gefällt mir nicht. Ja, und mein Umfeld gefällt mir auch nicht. Und dein Umfeld, in dem du gerade steckst, zwischenmenschlich, gefällt dir vielleicht auch nicht. Und du sagst, Herr, löse das. Aber dein Wille geschehe erstmal. Und das Interessante ist, wenn ich mit dieser Haltung gehe, und ich sage das wirklich mit aller Demut, ich muss das lernen, wenn ich so in die Haltung gehe, nicht zu schießen gegen andere, sondern das erstmal anzunehmen von Gott, dann sagt Gott zum Herrn Jesus, ich habe ihn verherrlicht. Und Gott wird auch dich verherrlichen, indem er sich zu dir stellt. Und deswegen, wo darfst du ganz neu in deinen Herausforderungen auf Gott vertrauen? Zwischenmenschlich. Was ich dir mitgeben möchte, ist, versuche zu lernen, nicht aus eigener Kraft zu schießen, sondern zieh die Waffe Rüstung Gottes an. Sag, Herr, so ist es, ich kämpfe dir gegen Fleisch und Blut, du bist mein Heil, du hast mich umgeben, ich gebe dir alles im Gebet ab, ich stelle mich aufs Wort Gottes mit deiner Hilfe und ich versuche die Menschen sogar zu segnen. Ich bete für sie, aber Herr, schenk auch, dass ich da mal in der Spur bleibe. Und das geht eine Zeit lang, Geschwister. Ja, solche Phasen in unserem Leben hat jeder, aber der Herr hat gesagt, er wird uns nicht über die Maßen versuchen lassen. Ja, und das ist wichtig. Selbst wenn die Wellen übers Boot schwappen mittlerweile, dann weiß der Herr Jesus, ich im Boot. Und nochmal, lasst uns nicht selbst schießen, lasst uns nicht Böses mit Bösem vergelten, denn dann hast du schon einen Fallstrick, in den du gefallen bist, sondern ja, lasst es uns einfach Gott anbefehlen. Darum lasst uns mit frohem Vertrauen vor den Thron der Gnade treten, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Hebräer 4,16. Und vielleicht brauchst du auch gerade Hilfe in solchen zwischenmenschlichen Situationen. Dann wende dich an Gott, der gnädig ist. Also, wir haben gesehen, was haben wir gesehen? Wende dich in Herausforderungen an Gott. Das ist wichtig, dass wir das tun. Aber vertraue dann auch, dass Gott eingreift zu seiner Zeit. Und zum allerletzten Punkt, der ist kurz. Danke dem lebendigen Gott. Das heißt, suche ihn, vertraue ihn und zum Schluss danke Gott. So kommen wir durch die Endzeit. Jetzt wirst du mir wahrscheinlich sagen, jetzt Prediger, du wieder mit deiner großen, das ist so schön theoretisch zu reden. Ich mit meinen Konflikten und jetzt soll ich noch Gott dafür danken. Das ist ja wieder wunderbar. Aber warum danken? Wir haben es heute Morgen schon gehört, weil Gott uns Verheißungen gibt, wenn wir anders den Herausforderungen reagieren, als wir es von Natur aus sonst machen. Und das Erste ist, warum kann David hier danken? Das ist ja die Frage, warum sagt er, wir sollen danken? In Vers 10. An dem Tag, da ich rufe, weichen meine Feinde zurück. Das weiß ich, dass Gott für mich ist. Der erste Grund, warum wir danken sollen, Gott, ist, weil Gott sich um die Feinde kümmert. Egal in welcher Situation du bist, Gott sieht es und er wird sich zu seiner Zeit um diese Situation kümmern. Und manchmal ist ja, dass er dir Weisheit gibt, wie gehe ich den nächsten Schritt an? Vielleicht muss ich mit demjenigen, der mich angeht, mal Tacheles reden. Aber das mache ich erst, wenn ich weiß, dass ich von Gott dran. Ansonsten bin ich einfach still. Und das ist das Schöne, dass Gott sich zu uns stellt, wenn wir in seiner Spur bleiben. Könnt ihr euch in den Evangelien erinnern, als der Herr Jesus da steht und die Wachen fallen zurück? Die können nicht stehen. Und das ist interessant, wenn ich mit Gott in Ordnung bin und er an meiner Seite geht, dann kann der Feind nicht bestehen. Früher oder später muss er auf die Knie. Das sehen wir auch in den Sendschreiben. Ja? Die Feinde werden eines Tages anbeten. Aber ich muss gucken, dass ich in der Spur bleibe. Wisst ihr, und das ist das Schöne, dass ich das nicht aus meiner eigenen Kraft mir raussaugen muss, sondern den größten Sieg hat Jesus am Kreuz bereits vollbracht. Ja, ich bin sein, er kämpft für mich. Und wenn er das schon für mich gemacht hat, ja, dann wird er sich auch für uns in diesem Erdenleben verwenden. Sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Auch den Sieg über die Herausforderungen? Er gibt uns die Kraft, in dieser Situation zu handeln. Ich möchte schließen mit diesem Dank. Wir sollen Dankopfer entrichten. Das sagt ja David in Vers 13. Ich will dir Dankopfer entrichten, weil du in Herausforderungen eingreifst. Und das Letzte ist hier in Vers 9. Und das hoffe ich, macht euch Mut in euren Herausforderungen. Da heißt es nämlich, du zählst, wie oft ich fliehen muss. Sammle meine Tränen in deinem Schlauch, stehen sie nicht in deinem Buch. In Malachi heißt es, 3 ist es, glaube ich, dass Gott ein Gedenkbuch schreibt von den Gläubigen. Und er sieht jede deine Herausforderungen. Das ist nicht so, dass er wieder Telefonanruf, es interessiert ihn nicht, sondern in allem, in dem du steckst, gibt er dir den Sieg zu seiner Zeit, aber er gedenkt auch daran. Deswegen fühl dich nicht alleine, sondern hier, wie es da heißt, er ist dabei, er zählt deine Tränen. Er weiß, wie es dir gerade geht. Und mit seiner Hilfe wirst du da durchkommen. Und es gibt einen Tag, an dem der Vater uns alle Tränen wegwischen wird. Und so lange wollen wir mit der Kraft Gottes in der Spur bleiben, damit der endzeitliche Geist nicht uns aufreibt, gerade auf solche unnötigen Arten zwischenmenschlich unter Gläubigen. Sondern wenn jeder das so macht, wie es der David hier tut, dann wäre das ja fast in der Gemeinde der Himmel auf Erden. Naja, wir wollen zumindest in der Kraft Gottes dran festhalten. Ja, wollen wir noch beten miteinander? Ja, Herr Jesus, wir wollen dir einfach nochmal danken, dass wir in diesen Herausforderungen nicht allein sind, Herr. Und du hast uns David als Vorbild gegeben, ja, wie er sich in diesen Notsituationen, in denen er immer wieder angegangen ist, einfach zu helfen wusste, nicht aus eigener Kraft, sondern du hast ihm den Sieg gegeben, Herr. Und ich möchte auch hier für jeden Einzelnen beten, der zwischenmenschlichen, ja, Herausforderungen hat, sei es in der Gemeinde, sei es wo auch immer, Menschen, die uns aufreiben, Situationen, ja, dass wir einfach, Herr Jesus, uns ganz neu an dich wenden, dass du uns gnädig bist, dass du uns aber genau auch das gibst, wie wir praktisch in unserem Christsein mit solchen Situationen umgehen dürfen. Herr, wir können das nicht aus eigener Kraft, aber Herr, du hast uns den Heiligen Geist gegeben, du hast uns die Weisheit gegeben, du bist die Weisheit, du hast uns das Wort gegeben. Und mit deiner Kraft wollen wir zum Zeugnis sein als Salz und Licht, Herr. Du siehst, wie schwach wir sind alle Enosche, aber Herr, du kommst mit uns zum Ziel und dafür danken wir dir.